Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, eigentlich erwartet man am Gründonnerstag in der Evangeliumslesung die Beschreibung des Passafestes, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat, das Passamahl, und das er so verändert hat, dass unser heiliges Abendmahl draus wurde, dass nämlich er selber derjenige ist, der die Gabe Gottes ist, die zum Leben führt. Und aus dem Passamahl, der Erinnerung an die Rettung Israels aus der ägyptischen Gefangenschaft durch Gott, die wird plötzlich zu einem ganz neuen. Und dann grätscht uns der Evangelist Johannes dazwischen mit einer Szene, die nur er hat. Am gleichen Abend mit den gleichen Vorgängen, er beschreibt nichts über das Abendmahl, sondern er beschreibt etwas ganz anderes. Er fängt schon an zu deuten und zu erklären. Vor dem Passafest, da macht er deutlich, dass Jesus immer klarer wird, sein irdisches Leben, seine Mission, die geht auf ihren Höhepunkt und aufs Ende zu, dass er diese Welt verlassen wird. Und es steht kein Wort von dem qualvollen Tod, an den wir uns am morgigen Karfreitag erinnern werden, am Kreuz, sondern das klingt ganz anders. Jesus wusste, dass er aus dieser Welt gehen würde zum Vater. Das ist etwas ganz Wichtiges. Wenn es immer heißt, wir sind als Christen in der Nachfolge Jesu, wäre allein dieser kleine Satz schon alles. Wenn wir aus dieser Welt gehen und so wie er wissen dürfen, dass wir zum Vater gehen, dann, wenn wir es auch können, wenn wir es im Herzen ganz deutlich spüren und wissen, dann ist dieses Nachgehen und Nachfolgen gelungen. Und Johannes lässt es nicht nur bei dieser Erkenntnis Jesu, die hin aus dieser Welt zum himmlischen Vater geht, sondern auch die Erkenntnis Jesu, wie sehr er die Menschen, für die er da war und die mit ihm waren, geliebt hatte. Und nicht nur die. Seine ganze Lebensgeschichte ist ja immer auch zu verstehen als eine Erweiterung von Kreisen. Ist er am Anfang vielleicht mal nur für seine Familie da gewesen? Später, mit dem Beginn seiner Wirksamkeit, für seine Jünger, die am Anfang ja auch nicht zu Hunderten waren, es waren vielleicht ein, zwei Dutzend in der Anfangszeit. Oder auch, dass er für sich auch darüber im Klaren war, wenn Gott ihm eine Rolle zugeordnet hat, dann ist es die des Messias, des Gesalbten, also des kommenden Königs Israels. Das auserwählte Volk bekommt einen neuen, einen machtvollen König, bis dann der nächste Kreis geöffnet wurde, als eine samaritanische Frau ihn um Hilfe bittet, er sie erst auf die Seite schiebt und sagt, was habe ich mit dir zu schaffen, Weib, du bist Samaritanerin. Und sie antwortet, aber doch fressen die Hunde das an Brosamen, was von der Herren Tische fällt. Und wenn du mich schon als einen Hund siehst, dann erbarm dich meiner. Und der Kreis wird größer. Nicht eben nur das vorher erwählte Volk Israel ist Adressat, sondern alle, und so schreibt Johannes eben auch, die in der Welt waren, liebte er und er liebte sie bis ans Ende. Und während sie ganz normal zu Abend aßen, also ein Abendessen, Abendmahl, in dem noch nicht die Veränderung des Passamahls gesprochen war. Kann man sich so vorstellen, wie sie miteinander sitzen, reden, das Essen herumreichen, sich unterhalten oder auf das hören, was Jesus vielleicht noch zu sagen hat. In dieser Zeit, in der schon einiges geschehen ist, in der Judas seine Entscheidung getroffen hat. Johannes schreibt, der Teufel hat sie ihm ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Wo dieser Judas, der von inneren Konflikten zerrissen war, er wollte ein treuer Jünger Jesus sein. Er hatte sogar einen hervorgehobenen Posten, er war der Schatzmeister. Er trug den Beutel, den Geldbeutel. Und gleichzeitig war es für Judas, der ja auch ein Eiferer war, ein Feuerkopf, ein unerträglicher Gedanke, dass seine Vision von einem Jesus als mächtigen König in Israel nicht erfüllt wird, weil der so sanftmütig ist, weil der nicht auf den Putz haut, weil der nicht deutlich sagt, wo es lang geht, sondern weil der den Menschen hilft, weil der eine Botschaft der Liebe und des Friedens aussendet und nicht der Macht. Wenn er denn schon von Gott auserwählt ist, dann wird er doch heftig ein bisschen mächtiger sein können. Das war so die Zerrissenheit des Judas. Und dann flüstert der Teufel vielleicht noch das eine oder andere rein und er hatte seine Entscheidung getroffen. Jesus wusste das. In den anderen Evangelien, da gibt es die Szene, wer den Bissen mit mir eintunkt, der ist's. Johannes sieht es wieder mehr vom Inneren. Jesus wusste, dass sein irdischer Auftrag ziemlich erfüllt war. Alles war in seine Hand gegeben. Und er wusste auch, wer er war und was er war und welche Naturen in ihm waren, die menschliche wie auch die göttliche. Und er wusste seinen Weg und er wusste das Ziel des Weges. In dem Moment weicht Johannes von den anderen Evangelien ab. Da sagt Jesus nichts von Brot und Wein, von Leib und Blut, sondern er steht auf, legt sein Obergewand ab, nimmt sich eine Schürze, bindet sie sich um, gießt Wasser in ein Becken und fängt an, den Jüngern die Füße zu waschen und mit seiner Schürze abzutrocknen. Das ist für uns eine befremdliche Situation. Also, wer sich selber die Füße waschen kann, macht es, ne? Und wer es nimmer kann, holt die Sozialstation oder so. Aber eine rituelle Art des Füßewaschens, die kennen wir nicht. Ich meine, manches ist in dem Zusammenhang ja auch für uns befremdlich. Ich weiß nicht, ich gucke ja öfters mal einen Krimi, ne? Tatort und so. Ich weiß nicht, ob ihr das auch macht. Aber mir fällt dann immer auf, dass in großzügigen Wohnungen mit wunderbarem, niegelnagelneuen Parkett Damen mit Stöckleschuh drin rumlaufen. Ich bin da ein gebranntes Kind. In Gilching, meiner ZA-Gemeinde, war ein neues Gemeindehaus gebaut. Und da gab es eine große Kantorei. Und die Kantorin trug immer Stilettos. Und da, wo die stand, war nach einem halben Jahr der Boden kaputt. Also unser Eins, wenn ins Haus geht, der zieht ein paar Hausschuhe an. Geht doch kein Landwirt mit den Stallstiefeln ins Wohnzimmer. Und genau das ist das, was wir nicht verstehen, aber was auf den orientalischen Hintergrund weist. Erstens war die Schuhmode in der Antike nicht so vielfältig. Es waren meistens irgendwelche Schlappen oder Sandalen. und wer sie sich nicht leisten konnte, lief barfuß. Und wenn ein Gast in ein Haus kam, dann wollte man auch nicht, dass der Straßendreck ins Haus gebracht wird. Da, wo wir die Schuhe wechseln, musste damals in der Antike sozusagen die rangniedrigste Sklavin antreten und den Gästen die Füße waschen. Das war ein ganz praktischer Grund, der irgendwann dann auch ritualisiert wurde als eine Geste des Willkommenseins. Und das, was üblicherweise die rangniedrigste Sklavin des Hauses machte, genau darauf bereitet sich Jesus vor. Das gute Obergewand ablegen, man weiß ja nicht, mit welchem Dreck das dann alles in Berührung kommt, Schürze rum, Wasserschüssel, vielleicht auch die Wurzelbürste, wer weiß es. Und er will damit eins deutlich machen, dass er eben nicht das ist, was Judas sich erhofft hat. Nicht der mächtige König, der auf den Putz haut, sondern er will seinen Auftrag dadurch erfüllen, dass er deutlich macht, ich bin der Diener aller. An anderer Stelle sagt es ja auch zu seinen Jüngern, wer unter euch groß sein will, der soll aller Diener sein. Und dann gibt's, es heißt ja, also er fing an, den Jüngern die Füße zu waschen. Ich weiß nicht, bei wem er angefangen hat. Aber diejenigen sind entweder verblüfft oder sie lassen sich's gefallen. Bis Jesus zu Petrus kommt. Und Petrus ist eben Petrus. Er kann nichts geschehen lassen. Er muss nicht nur immer seinen Senf dazugeben, sondern er muss auch immer wieder ordentlich widersprechen. Wieso willst du mir die Füße waschen, Herr? Die Anrede, Herr, und das, was Jesus tut, niedrigste Sklavin, passt gerade überhaupt nicht zusammen. Passt für Petrus nicht zusammen, deswegen muss er reden. Und Jesus ist wie so ein gütiger Opa, obwohl er jünger war als Petrus. Und sagt, du, das, was ich jetzt tue, das verstehst du jetzt nicht. Aber du wirst es nachher schon noch kapieren. Aber jetzt lass mich mal machen. Und Petrus ist dann wie so ein widerspenstiges Kind. Der sagt, ich will es aber jetzt wissen. Jetzt will ich es wissen. Und solange ich es nicht weiß, sollst du mir nimmermehr die Füße waschen. Schon ein Kindskopf, ne? Der Apostelfürst. Aber seine Schule ist hart, das wissen wir ja auch. Und Jesus antwortet wieder, also wenn ich dir nicht die Füße wasche, dann hast du keinen Teil an mir. Wenn du dir nicht von mir dienen lässt, dann sind wir geschiedene Leute, heißt es auf Deutsch gesagt. Wenn du meinen Dienst an dir zurückweist, weist du mich zurück. Jesus wäscht uns nicht die Hände, die Füße, aber er leistet uns tagtäglich einen Dienst. Und wenn wir miteinander Gottesdienst feiern, dann ist es in erster Linie ein Dienst, den Gott an uns tut, an unseren Seelen. Wenn wir ihn nicht zulassen, verlieren wir unseren Teil an ihm. Petrus gibt sich immer noch nicht geschlagen. Okay, wenn du mir jetzt unbedingt was Gutes tun willst, dann nicht nur die Füße, sondern bitte ganz Körperwäsche. Weil es ihm peinlich ist, dass sein Herr und Meister sich vor ihm so erniedrigt. Dann soll er ihm vielleicht doch besser den Kopf waschen. Das fällt uns ja von oben herab leichter, anderen den Kopf zu waschen. Und ich denke, so etwas hat sich der Petrus auch gedacht. Und Jesus entgegnet wieder wie ein freundlicher Opa: Du hast es anscheinend immer noch nicht verstanden. Wer gewaschen ist, wie man es tagtäglich tut, wie es auch du getan hast, der bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden, denn er ist ganz rein. Und die Füße waschen, es zuzulassen, das ist das Zeichen dafür, dass ein Mensch bereit ist, sich von Jesus dienen zu lassen. Das möchte er dem Petrus mitgeben, möchte er ihm deutlich machen. Es geht nicht darum, dass wir hier an irgendwelchen Rangstufen arbeiten, wer besser, wer schlechter, wer höher, wer niedriger ist. Lass einfach etwas geschehen. Das kann doch nicht so schwer sein. Lass dir die Füße waschen. Jetzt erst, vielleicht auch wenn er es noch nicht verstanden hat, gelingt es Petrus, seinen Widerspruchsgeist in den Zaum zu bringen. Er schweigt. Er schweigt vielleicht auch deswegen, weil Jesus zu ihm spricht: Wer rein ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden, und ihr seid rein, aber, und jetzt kommt's, nicht alle. Und da fängt auch bei Petrus an, spätestens der Wecker zu klingeln. Aber jetzt hat er keine Worte mehr. Die hat er vorher vielleicht verbraucht. Jesus aber wusste, was er sagte. Johannes beschreibt es, er kannte seinen Verräter. Er wusste, dass es Judas war, der ihn verrät. Er wusste auch, warum Judas das tun wird. Und er hat es nicht verhindert. Das war ein Teil des Dienstes, den er an uns Menschen leistet. Und als er nun die Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider, sprich, er zog sich wieder an, setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Herr und Meister, und das sagt ihr auch mit Recht, denn ich bin's. An anderer Stelle werden auch wir immer wieder aufgefordert, in allen Dingen unseres Lebens erstmal zu Jesus aufzuschauen oder zu fragen, was würde Jesus dazu sagen, zu unseren Situationen, zu unseren Entscheidungen. Ja, ihr nennt mich Herr und Meister, und ich bin's. Und man kann, das ist das Faszinierende, das, was Jesus uns vorlebt, beides sein. Man kann gleichzeitig Herr und Diener sein. Und wenn nun ich, sagt er, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, wenn ich also der Herr und Diener gleichzeitig ist, euch diesen Dienst tue, dann dürfte es doch nicht schwer fallen, wenn ihr euch das untereinander tut. Ganz einfach, wenn ihr mit Weisung auf der einen Seite, aber mit Dienst auf der anderen Seite füreinander da seid. Dass keiner immer Herr und Weisungsgeber ist und der andere immer Diener, sondern dass sich das verschmilzt, so wie es bei Jesus in dieser Situation verschmolzen ist. Ich habe euch, sagt er, ein Beispiel gegeben, damit ihr tut, was ich euch getan habe. Gut, wir haben jetzt diese Tradition des liturgischen Füßewaschens nicht. In der katholischen Kirche findet es zuweilen noch statt. Aber für Jesus war es ja auch eine Symbolhandlung. Er wollte damit seinen Jüngern etwas zeigen. Und er wollte ihnen etwas zeigen, einen Weg eine Weise, wie Menschen richtig und gut miteinander leben und umgehen können. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr auch so tut, nämlich, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Das ist das letzte Gebot, das er nach Johannes seinen Jüngern gibt. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, nicht mit der Liebe, mit der ihr meint, die ihr gerade geben könnt, sondern dass ihr untereinander euch liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Menschliche Liebe ist oft begrenzt, ist manchmal berechnend. Die Liebe Gottes, die Liebe Jesu, ist allumfassend. Warum hätte er sonst sein Leben am Kreuz für uns gegeben, wenn er uns nicht geliebt hätte? Und dieses Gebot versuchen wir umzusetzen. Aber sind wir ehrlich, als Menschen, es gelingt uns nur bruchstückhaft. Es gelingt uns gerade in einer Zeit, in der es viel moderner und beliebter ist, Hassbotschaften als Liebesbotschaften zu senden. Und doch, dieses Gebot besteht. Jesus hat es seinen Jüngern gegeben und wir zählen uns doch dazu. Und das macht dann den kleinen Unterschied, das macht Jesus deutlich. Es gibt eine Welt. Und in dieser Welt, da gibt es alles. Da gibt es auch Hass und Krieg und Ungerechtigkeit. Aber ihr, die ihr euch meine Jünger nennt, euch soll und wird man erkennen. Daran, so sagt es Jesus, wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.